So, ich würde sagen, wir fangen an mit Heimspiel für deine Daten vom Herrn Holger Aßmann von Pingotronics. Und ja, ich würde sagen.
Oh, danke. Dann ja, herzlich willkommen zur Abendveranstaltung. Wir hatten ja jetzt Backups und Verschlüsselung gerade gehabt. Jetzt können wir uns nochmal anschauen zum Abschluss, wofür wir das eigentlich benutzen können. Eher jetzt im privaten Umfeld, damit wir mal ein bisschen auch, was wir zu Hause nochmal nach Feiern vielleicht zusammen basteln können, realisieren können. Ganz kurz zu mir. Ich arbeite ja bei Pingotronics, bin dort Embedded Linux Developer und was wir eigentlich hauptsächlich machen, ist eben Embedded Linux. Und in dem Bereich treiben wir halt Mainline-Entwicklung mit voran, also wir arbeiten vor allem am und mit dem Linux-Kernel und sind da auch relativ erfolgreich mit dabei. Hat jetzt allerdings nicht unbedingt etwas damit zu tun, wenn man zu Hause einen eigenen kleinen Server betreiben will. Das ist tatsächlich eine Sache, die macht man eher privat oder die hat bei uns in der Firma, ist das dann eher so das Private. Deswegen stehe ich hier auch jetzt nicht als der ausgewiesene Experte, sondern ich stehe hier als jemand, der die Voraussetzungen mitbringt, die ihr auch haben solltet, wenn ihr überlegt, euch so einen Server anzuschaffen. Also irgendwie was mit Linux anfangen können, wäre, denke ich mal, nicht schlecht. Und sich einlesen können, Dokus lesen können und grundsätzlich ein bisschen verstehen, wie das Ganze funktioniert. Zu dem Thema, wie das Ganze funktioniert, sind wir heute vielleicht erstmal da. Also grundsätzlich wird das ein Rundumschlag, dass für jeden so ein bisschen was dabei ist. Für jemand, der noch überhaupt nicht weiß, in welche Richtung das geht, der kriegt jetzt hier dann zumindest mal so ein paar Schlagwörter mit, sieht mal ein paar Beispiele und wenn man dann später sich das mal in Ruhe nochmal anschaut, kann man damit zumindest schon mal was anfangen, hat es schon mal gesehen. Und für die etwas Erfahrenen ist vielleicht auch nochmal das eine oder andere dabei, weil wir reden hier von Internet, es gibt immer irgendwelche Twists, die man vorher noch nie bedacht hat, da lernt man immer was dazu. Und ja, letztendlich freue ich mich natürlich dann auch, wenn wir am Ende nochmal ein bisschen diskutieren können und ihr für mich vielleicht auch nochmal Input habt, dass wir einfach mal schauen, was wir daraus machen. Genau, ich habe hier noch die letzten drei Punkte, die ja vielleicht so das Interessante ist, wo ihr euch dann vielleicht auch entsprechend angesprochen fühlt, wenn wir jetzt von privaten Heimserver reden. Warum macht man das? Ist man der Familienadministrator? Hat man für den Verlobten, für die Schwiegereltern, für die Kinder, unterhält man das alles noch mit? Hat man sowieso einfach Lust am Basteln und man hat noch die ganze Hardware zu Hause rumstehen? Oder sagt man einfach, ja, ich will eine Cloud haben, aber bitte zu Hause und das ist sowieso günstiger, als das im Internet zu haben? Zu dem Punkt kommen wir nachher nochmal. Worum es heute nicht gehen wird, da reicht die Zeit halt einfach leider nicht, das sind die Backups. Die sind natürlich am essentiellsten. Jeder, der sich einen Server baut, der kümmert sich bitte auch mal ein Backup. Solche Späße wie RAID oder Logical Volumes etc. kann man alles machen, muss man ja aber nicht unbedingt. Auch gerade für einen Heimserver ist das vielleicht viel zu übertrieben. Und ja, von einem Mail-Server fangen wir gar nicht an, weil da können wir eine ganze CT, glaube ich, mit bespielen, wie man einen eigenen Mail-Server mit betreibt. Ja, und warum will man einen Server zu Hause haben? Ich meine, ich habe jetzt einfach mal willkürlich drei Schlagzeilen aus dem Internet zusammengesucht. Jeder von euch denkt vielleicht auch nochmal an irgendwas, wo er sich sowas mal gedacht hat. Grundsätzlich überlegt man sich heutzutage, es ist ja doch schön, wenn man alles vernetzt hat, wenn man chatten kann, wenn man direkt online in einem Browser sein Office bedienen kann, wenn man seine Dateien synchronisieren kann, wenn man ein Backup von überall fahren kann. Man will es halt aber vielleicht nicht unbedingt irgendwo haben, wo irgendwie Schindluder damit getrieben wird oder wo Sachen am Ende tatsächlich zensiert wird oder es analysiert wird. Das sind ja so die Sachen, die wir alles haben. Neben der Motivation mit, ja, ich habe einen Rechner zu Hause stehen und möchte gerne mal irgendwas draufspielen, sind das, glaube ich, so die Punkte, dass man sagt, ich will mir mal einen Server anschauen und möchte mal einen Server bei mir betreiben. Und ja, da wollen wir uns heute mal ein bisschen langhangeln. Wir wollen am Anfang vielleicht mal kurz ein paar Sachen festlegen. Cloud ist ein schönes, kurzes Wort, deswegen benutze ich das jetzt auch gerne, weil das passt auf Folien gut drauf. Aber es ist eigentlich, denke ich, jedem klar, Cloud, das ist immer der Rechner eines anderen und das ist immer das Internet. Und genau, im Weiteren sagen wir halt auch, beim Linux, wenn wir einen Server benutzen wollen, ist es naheliegend, dass man vielleicht ein Debian nimmt, das ist gut abgehangen, da passieren jetzt mit den Updates nicht vielleicht unbedingt Fehler, die haben das ganze System kaputt hauen etc. Ein Systemd nehmen wir auch, da gibt es ja Leute, die wollen das vielleicht nicht unbedingt haben, aber das ist halt ausreichend weit verbreitet und man findet genug Dokumentation, dass man eben mit Systemd als Init-Service entsprechend arbeiten kann. Und ja, ansonsten ist der Fokus heute auf jeden Fall, dass wir es einfach halten. Und jetzt nicht einfach im Sinne von, ihr versteht es, wenn ihr die letzten 5 Minuten zuhört, sondern einfach im Sinne von, wir nehmen quasi das, was uns ein Debian zum Beispiel mitgibt und sehen zu, dass wir mit den Standardwerkzeugen zurechtkommen. Ich würde gerne sagen, natürlich, aber so natürlich ist es nicht. Deswegen steht es auch drauf, alle Programme, die wir uns anschauen, sind Free- und Open-Source-Software. Also das heißt, wir arbeiten hier mit GPL, MIT, MPL-Lizenzen. Das heißt, ihr habt entsprechend auch den Hintergrund, dass der Quellcode offen irgendwo liegt und ihr euch den auch anschauen könnt. Und natürlich, wenn es sich anbietet, auch patchen könnt. Genau, wenn wir jetzt irgendwie überlegen, wie greifen wir auf so einen Server zu, dann sagen wir ja grundsätzlich, ich habe ihn zwar vielleicht vor mir stehen, aber wir wollen wartungsmäßig und so weiter, wollen wir nicht immer direkt an das Gerät müssen. Das heißt, wir greifen über SSH zu und haben halt auch entsprechend keine GUI. Also die Maus bleibt zu Hause. An dieser Stelle direkt zwei kurze Tipps für die, die es noch nicht kennen. Es gibt ein sogenanntes Programm, das nennt sich Tmux. Das kann man auf seinem Server starten und dann hat man da quasi eine Session. Da kann man dann mehrere Fenster, also mehrere Terminals auch parallel und geschachtelt und wie auch immer betreiben. Und das hat den großen Vorteil, wenn mal die Netzwerkverbindung abreißt oder man den Rechner runterfährt, also seinen eigenen morgen wieder weitermachen möchte, dass man sich dann einfach auf diese Tmux-Session wieder attachen kann und dann hat man genau die Terminal-Konstellation, wie man sie vorher hatte, mit seinen offenen WIM-Fenstern und der ganzen Historie und so weiter. Das ist recht praktisch. Also wie Screen? Es ist ja im Prinzip wie Screen. Also Screen und Tmux sind so zwei Programme, die im Prinzip dasselbe machen. Und ansonsten, da denkt man am Anfang, wenn man so mit dem Enthusiasmus anfängt, vielleicht nicht unbedingt dran, Git oder etc. Keeper. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schon hochgegriffen, aber wenn man wirklich anfängt, seine Änderungen, die man betreibt, wenn man Versuche macht oder so, zu versionieren und mitnotiert und jetzt, ich ändere jetzt diese Konfigurationsdatei, ich habe jetzt hier eine Zeile geändert und danach geht alles in die Brüche und vor lauter Debuggen weiß man dann nicht mehr, was passiert ist. Dann ist es sehr gut, wenn man eine History hat, wo man einfach sagen kann, okay, ich gehe jetzt wieder einen Schritt zurück, gehe wieder auf meinen Known Good zurück und kann dann von da aus wieder weiterarbeiten. Und ja, Git, ich meine, sollte hier jedem ein Begriff sein, denke ich mal. Der ETC-Keeper ist sowas Ähnliches, der kümmert sich halt quasi nur um die Konfigurationsdateien und hat noch ein paar hilfreiche Automatismen. Kann ich nur empfehlen, sich mal genauer anzuschauen. Was wir jetzt hier auch nicht unbedingt behandeln werden, sind solche Sachen wie Proxmox oder so, wo man virtuelle Maschine irgendwie handeln kann oder sowas. Das ist dann, denke ich mal, der nächste logische Schritt, wenn man sich erstmal seinen Server hingestellt hat und dann damit unterwegs ist. Genau, noch ein paar weitere Sachen. Sollte eigentlich klar sein. Je nachdem, was wir für eine Distribution installiert haben, ob wir jetzt ein Full-Blown Debian haben oder ein schmales Net-Install, kann es natürlich sein, dass man Pakete noch nachinstallieren muss. Wenn ihr also irgendwas zu Hause probiert dann, und es nicht funktioniert, dann schaut halt einfach mal, ob ihr überhaupt die entsprechenden Pakete installiert habt. Und ansonsten stehen jetzt hier nochmal die drei wichtigen Anlaufpunkte. Also egal, welche Distribution ihr habt, grundsätzlich lohnt es sich bei Fragen immer mal beim Ubuntu-Users-Wiki oder beim Arch-Linux-Wiki nachzuschauen. Die haben vor allem Ubuntu-Users auch für Einsteiger sehr, sehr gute runtergebrochene Anleitungen, wo man sich langhangeln kann und die auch das ein oder andere nochmal extra ausführlich erklären. Und ansonsten lohnt es sich auch immer, die Suchmaschine seines geringsten Misstrauens zu bemühen und mal die Mahnpages einfach zu suchen. Also im Zweifel sucht man einen Mahn SSH oder sowas und dann hat man in der Regel auch direkt die offiziellen Dokumentationen, wie sich das Team, das das Programm gebaut hat, sich vorstellt, wie das eigentlich laufen sollte. Gut, das war jetzt soweit das Intro. Dann kommen wir zu den Einsatzmöglichkeiten. Wer hat denn schon einen Heimserver zu Hause laufen? Dann sagt mal, was läuft da so drauf? Was macht ihr damit?
File-Server.
Ein Git-Server, sehr gut. Sonst noch so Sachen?
Home Assistant.
Ein Home Assistant? Grafana?
Ein Fetch-Mail, um alle möglichen Accounts abgeklappert und zentral zur Verfügung zu stellen an
Mails? Ein Fetch-Mail für Mails zusammensammeln? Oh ja, das ist schon ein bisschen fortgeschrittener. Aber ich denke mal, ich habe ein Bingo. Grundsätzlich, ne, die Möglichkeiten sind jetzt quasi von der Fantasie wieder begrenzt. Was man machen will, ein Kollege von mir betreibt für seine Kinder einen Minecraft-Server noch mit drauf. Ich selber habe bei mir halt vor allem Dateiaustausch und Chat und so weiter laufen. Und das ist ja das Schöne, wenn wir eben selber bestimmen, was wir da eigentlich machen wollen, dann bekommen wir auch das, was wir haben wollen. Grafana wurde ja zum Beispiel gerade auch schon genannt. Also ich habe jetzt einfach mal so ein paar Sachen zusammengesucht, so an bekannten oder weniger bekannten Programmen, die man vielleicht so haben möchte oder noch nicht wusste, dass man sie haben möchte. Ganz oben steht ja auf jeden Fall Nextcloud, da kommen wir gleich nochmal drauf, dass man sich einen Git-Server aufsetzt. Sobald man eigentlich selber was bastelt, will man auch einen Git-Server haben mit Code, hätte ich gesagt. Home Assistant oder Open Hub für Heimautomatisierung bietet sich immer an. Jellyfin ist auch sehr interessant, wenn man Netflix-artig seine eigenen Videos streamen möchte oder ja, Grafana, wenn man das, was die Heimautomatisierung macht, grafisch darstellen möchte. Jitsi kennt seit Corona wahrscheinlich auch jeder von euch. Und Jupyter ist für die Zahlen interessiert noch ein bisschen interessanter. Da könnt ihr nämlich zum Beispiel in einem Terminal, im Browser eine Python-Instanz laufen lassen und dann im Browser selber Python-Code bauen, simulieren und so weiter und das dann eben reproduzierbar da auch laufen lassen. Ja, wir haben hier schöne, viele bunte Bildchen und ganz viele tolle Sachen. Wir haben aber auch einen sehr wichtigen Disclaimer an dieser Stelle. Das ist alles kein Selbstläufer. Also, wer eben den Vortrag gesehen hat, wenn ihr irgendwas ins Internet hängt, das ist ein Risiko. Da kommt dann die halbe Welt und versucht mal auf eurem Server lustige Sachen zu machen. Also, das heißt, ihr müsst gucken, ne, wie sichert man so einen Server ab. Jetzt ist keiner, oder ich kann nicht jeder, ein Sicherheitsexperte, aber es gibt halt ein paar Sachen, die kann jeder beachten und sollte sie auch definitiv befolgen. Und die stehen eigentlich hier. Also es fängt schon damit an, dass man halt seine Programme sorgsam auswählen sollte. Man sollte schon verstehen, wie kommt dieser Dienst zustande, den ich mir da installiere. Wer steht dahinter? Wer entwickelt das? Wie oft wird das entwickelt? Vertraue ich quasi der Institution? Irgendeinem Punkt muss man trauen. Spätestens den Leuten, die das Debian releasen, denen muss man trauen, dass die da kein Schabernack treiben, und genauso geht es dann eben mit Nextcloud und Grafana und so weiter. Vorher recherchieren, wie sieht dieses Programm aus, wer macht dieses Programm, traue ich mit meinem gesunden Menschenverstand dem Ganzen zu, dass es bei mir auf dem Server auch ordentlich läuft. Ja, gepflegte Projekte, das hatte ich jetzt an der Stelle gerade schon gesagt, und natürlich auch immer ganz wichtig, wenn ihr im Internet seid, noch wichtiger als sonst überhaupt, immer Updates installieren, immer gucken, was gibt es für neue Updates, sind es neue Updates da, rauf damit, damit ihr da auf Latest and Greatest seid. Die Abkapselung, die ist vielleicht schon ein bisschen weiter gegriffen, das muss man sich jetzt nicht unbedingt immer erwägen, da kommen wir später nochmal hinzu, aber grundsätzlich ist auch kein verkehrter Gedanke, wenn man verschiedene Dienste laufen hat, dass die vielleicht voneinander isoliert sind und vielleicht nicht auf dieselbe Datenbank zugreifen, auch wenn man jetzt mit dem Hintergedanken, eigentlich ist es ja ressourcenmäßig effizienter und eigentlich viel eleganter, wenn man einmal alle System-Libraries hat und dann alle Programme dieselben Libraries benutzen, muss man abwägen, wie weit soll die Trennung gehen. Und der letzte Punkt, auch sehr wichtig, gucken, was das System eigentlich macht. Wenn man mal zwischendurch reinschaut und eigentlich idelt es nur, dann ist es entweder GitLab, was den Celeron-Prozessor hilflos in die Knie zwingt, oder ja, es passieren irgendwelche Sachen, die nicht drauf passieren sollte, und dann sollte man nochmal die weiteren üblichen Linux-Tools bemühen und mal die IOs anschauen, die Prozesse anschauen und so weiter und am Ende vielleicht doch lieber die Maschine einmal platt machen und neu aufsetzen. Schaut euch an, was euer Server macht, weil ihr könnt ihn nicht einfach in die Ecke stellen und dann da die nächsten 10 Jahre unbeaufsichtigt vor sich hinrödeln lassen. Gut, jetzt, wo wir das aus dem Weg haben, mein Werbeblock, auch wenn ich nichts mit Nextcloud zu tun habe, ich finde, es ist ein unglaublich gutes Programm. Es übernimmt eigentlich alles, was man von so einer Google Suite heutzutage zum Beispiel erwartet. Also wir haben den Standardsatz, wir können Mails austauschen, warum sage ich dann Mails, wir können Dateien austauschen, wir können Dateien synchronisieren, wir haben ein Nutzermanagement, wir können, was sehr wichtig für mich zum Beispiel ist, unsere Kontakte und Kalender darüber synchronisieren. Das ist sehr praktisch, wenn man sein Thunderbird auf der einen Seite und sein Android-Handy auf der anderen Seite hat. Die laufen dann über eine WebDAV und synchronisieren sich dann über den eigenen Server. Das stellt also das Nextcloud bereit. Und seit einiger Zeit ist es auch relativ einfach möglich, eine Office-Suite am Laufen zu haben, die man sich quasi mit einem Haken im Admin-Feld auf Nextcloud anschalten kann. Und dann hat man auch wie Google Docs die Möglichkeit, kollaborativ mit ja, Collabora, Office, da auch online direkt im Browser Dateien zu bearbeiten. Also das ist ein sehr mächtiges Tool und ich finde, damit kann man schon 99% der Sachen erschlagen, die man so als normalen Nutzer für sich und sein direktes Umfeld eigentlich haben möchte. Gut, bevor wir jetzt direkt losrennen auf unsere eigene Hardware, gucken wir uns trotzdem nochmal an, was es denn für Alternativen noch gibt. Das sind halt jetzt zwei Varianten, wenn man jetzt sagt, man möchte sowas wie zum Beispiel Nextcloud haben, oder es gibt ja auch vergleichbare andere Dienste, dass man die einfach bei einem Online-Provider sich irgendwie holt. Also es gibt eben Services, inzwischen sehr viele Dienstleister, die bieten einem einfach eine Nextcloud-Instanz an. Dann kann man sich bei 1&1, Hetzner, wem auch immer, einloggen und hat dann da einfach sein vorbereitetes Nextcloud. Die kümmern sich dann unten drum auch um die ganze Sicherheit und man kann halt einfach schön die Dienste nutzen und muss halt nur für die Servermiete zahlen. Wenn man einen Schritt weiter gehen will, mietet man sich einfach einen ganzen Server und schiebt dann da sein eigenes Linux drauf und bucht sich dann dynamisch seine Cluster hinzu, wenn man mal die ganz krassen Sachen machen möchte. Aber ja, das jeder, wie es ihm schmeckt, ist dann halt eine finanzielle Frage. Ich habe es jetzt hier einfach mal sporadisch rausgesucht. So ein Nextcloud Hosting Service gibt es ab 5 Euro. Wenn man einen ganzen eigenen Server haben will, ist man eher so bei 10 bis 15 dabei. Aber es gibt immer irgendwo andere Angebote etc. Der eigentliche Punkt ist ja aber, ihr hängt damit auch wieder im Internet. Und das ist dann halt wieder die Frage, ist das wieder was, wir hatten es eben im Vortrag auch gehabt, traut ihr denn wiederum demjenigen, der eure Nextcloud oder euren Apache-Server irgendwie hostet, dass der da entsprechend integer ist? Aber es ist im Zweifel, wenn man einfach sich einen ersten Schritt selbstständig machen möchte, ein guter erster Schritt, wo man sich das mal anschauen kann. Was da unten noch steht, also Nextcloud selber ist natürlich auch ein Open-Source-Projekt, aber von der Community auch gepflegt, seht ihr da unten eine Liste. Da hat die Community mal ein paar Provider zusammengetragen, die man da zum Beispiel nutzen könnte. Ein kleinen Schritt weiter, wir sind jetzt immerhin schon mal zu Hause, ist die Überlegung, dass man sich vielleicht ein NAS einfach anschafft. Wer hat ein NAS zu Hause stehen? Mit Online-Diensten? Auch. Also das wäre dann eben zum Beispiel der nächste Schritt. Also NAS ist halt ein Network Attached Storage, den kann man sich so kaufen. Ich habe jetzt mal die drei gängigsten Hersteller darunter genommen, weil das inzwischen auch häufig synonym genommen wird. Es ist am Ende nichts anderes als ein kleiner, normaler Computer mit Festplatten und einer extra Software drauf. Da ist es halt die extra Software, die das Ganze ausmacht. Da könnt ihr zum Beispiel, sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, Nextcloud nachinstallieren. Synology zum Beispiel hat da so eine Art Online-Shop oder so, ja, so einen App-Store sozusagen. Da könnt ihr euch dann Nextcloud anklicken. Dann habt ihr Nextcloud auf eurem Network Attached Storage laufen und könnt das dann auch entsprechend benutzen und habt dann wiederum weniger Share rein mit dem System darunter. Dann ein Schritt weiter ist, wir legen das NAS zur Seite und wir haben noch irgendwo ein Stück Hardware selber. Da können wir dann selber Software drauf installieren. Jetzt sage ich immer TrueNAS oder Open Media Vault genannt. Die machen dann am Ende sowas Ähnliches wie die Software auf dem NAS. Und da könnt ihr dann auch wiederum Nextcloud oder ein Git-Service oder was auch immer nachinstallieren. Habt dann zwar euren eigenen Rechner, aber habt dann halt da quasi wieder ein fertiges Paket an Software drauf laufen. Das ist unglaublich praktisch. Ihr seid aber auf den Anbieter festgelegt und was der Anbieter macht. Das gilt auch für, wenn ihr jetzt online so ein fertig Nextcloud quasi benutzt. Der Anbieter entscheidet, was ihr damit machen könnt. Also es kann sein, dass ihr nicht alle Features nutzt, aus Sicherheitsgründen oder so. Fragen am Schluss oder ist dringend?
Nee, ist ein Einmal, ja. Wenn man einen TeraMaster kauft, da ist ein echtes BIOS drauf mit Monitoranschluss. Da kann man TrueNAS Scale oder sonst was drauf installieren.
Okay, der Einwand für online gerade, wenn man TeraMaster kauft, da ist ein reguläres BIOS drauf, da kann man sich auch ein System wieder installieren. Dann hat man am Ende aber auch wieder einen normalen Rechner eigentlich da stehen. Aber ja, also wenn man die Hardware hat und was machen möchte, kann man das auf jeden Fall auch tun. Genau. Wenn man jetzt dann aber sagt, okay, ja, jetzt wollen wir aber trotzdem das mal zu Hause haben und richtig machen, dann überlegen wir erstmal, wie sieht denn das zu Hause aus und was brauchen wir dafür? Ist vielleicht so ein immer selten, aber doch, ich denke mal, in interessierten Kreisen verbreiteteres Setup. Man hat seinen Router, man hat ein paar Rechner tatsächlich noch über Kabel angebunden und ein bisschen was schwebt noch im WLAN rum. Und jetzt sagen wir halt entsprechend, ja, wir wollen eine von den Maschinen, das soll jetzt unser Server werden, der Rechner ist noch über, den benutzt eh keiner, also bauen wir doch da unseren Heimserver drauf. Die Grundlagen, die wir dazu am Anfang brauchen, die vielleicht am Anfang schon die Leute ein bisschen abschrecken, weil sie einfach nicht wissen, wo lege ich los, genau an dieser Stelle. Ihr braucht einen Internetzugang. Irgendwie naheliegend. Was bei dem Internetzugang aber am Anfang oder meistens viele Leute nicht bedenken, ist, ihr braucht, wenn ihr den Server habt, braucht ihr Uplink. Also die Daten, die ihr von eurem Anbieter bekommt, das sind ja häufig die Downloadraten, wie schnell könnt ihr Sachen runterladen. Hier ist wichtig, wie schnell könnt ihr Sachen hochladen. Und gerade wenn ihr zum Beispiel Kabelinternet habt, kann da der Uplink schon massiv eingeschränkt sein. Also wir reden hier von 100 Mbit Downlink zu 2 Mbit Uplink. Und wenn ihr dann irgendwelche Sachen von unterwegs von eurem Server laden wollt, dann muss der mit den 2 Mbit erstmal hoch und das dauert echt lange. Also schaut euch vorher an, was ihr eigentlich für Möglichkeiten vom Internetanschluss her habt. Was ihr weiter braucht, ist ein Router mit einer Portfreigabe. An der Stelle sagt man halt generisch, ja, nimm eine Fritzbox. Da kann man das, also da ist es am verbreitesten, dass man es halt nachschauen kann. Da gibt es dann wirklich das Tool, dass man sagt, ja, dieses Gerät ist mein Server, bitte leite ihm die Ports weiter. Portweiterleitung heißt, ihr wollt übers Internet drauf zugreifen. Das heißt, ihr müsst 2 Ports auf eurem System freigeben. Das sind Port 80 und Port 443 vor allem. Das sind dann halt HTTP und HTTPS. Darüber greift der Browser dann übers Internet auf euren Server zu. Und das sind dann die beiden, die ihr dann von eurer Maschine über euren Router ins Internet freigibt. An der Stelle wird es dann ernst. Was sich grundsätzlich empfiehlt, ist, eine Domain zu haben, weil eure IP, die ihr selber habt, die euer Internetanschluss hat, die ändert sich in der Regel jeden Tag. Und es ist auch ein bisschen nervig, wenn man auf seinen Server zugreifen will, dass man erstmal eine neunstellige Zifferzahl irgendwo eingeben muss, oder wenn wir IPv6 haben, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Deswegen kauft man sich eine Domain, kostet so eine .de-Domain um 1 Euro im Monat, vielleicht auch ein bisschen mehr, das sucht man einfach mal. Und meistens wird diese Domain auch direkt von einem DNS-Serveranbieter verkauft, geleased, wie auch immer, oder verliest, wie auch immer man das nennen möchte. Den DNS-Server, den ihr jetzt hier braucht, das heißt einfach nur, ihr müsst jemanden haben, der einen DNS-Server bereitstellt. Das bedeutet, ihr tragt diesen DNS-Server dann in eurem Router, in der Fritzbox ein, da zum Beispiel, da gibt es ein Feld für, sagt ihr, das ist übrigens der DNS-Server. Und dann meldet die sich wieder entsprechend da an. Das Ganze schauen wir uns jetzt nochmal ganz übersichtlich hier an. Das wäre der Aufbau, wie ihr ihn dann am Ende bei euch haben wollen würdet. Also das heißt, wir haben links die Cloud, in der Mitte haben wir unseren Router und rechts steht unser Server. Und was ich gerade gesagt habe mit dem DNS-Server, das bedeutet halt, dass euer Router, wenn er seine neue IP-Adresse von eurem Anbieter bekommen hat, sich an den DNS-Server wendet und sagt, hier, das ist meine IP-Adresse. Und der DNS-Server wird dann alle Anfragen, die an eure Domain gehen, eben an diese IP-Adresse weiterleiten. Und dann kommt ihr halt auf jeden Fall immer dann auf eurem Heimrouter an, wenn ihr da im Browser was macht, dann eben auf dem entsprechenden Port und euer Heimrouter leitet euch dann auf euren Server weiter. Und dann haben wir am Ende den Transfer, dass dann der Server eben durch die Kette hindurch mit eurem Gerät kommuniziert, das irgendwo im Internet unterwegs ist. So, wir haben jetzt hier noch zwei delikate Punkte. Das eine ist da oben die TLS-Authentifizierung und das andere ist rechts da eine Server-VM. Da kommen wir gleich nochmal zu, was das Thema Virtualisierung angeht. Und bei TLS kommen wir auch gleich nochmal dazu. Wichtig, was ihr hier schon mal mitnehmen müsst, ist, dass wir eigentlich in einem HTTPS-Internet leben. Also es sollte eigentlich nicht mehr der Fall sein, dass man heutzutage noch über Port 80 mit HTTP eine Verbindung aufbauen kann. Das heißt, wenn ihr einen nicht zertifizierten Server betreibt und ihr geht da mit eurem Firefox drauf, dann wird der ganz viel rot anzeigen, da wird ein bisschen, bimmeln wird es nicht, aber sozusagen werden da ein paar Glocken läuten und der wird euch sagen, nee, diese Seite ist nicht sicher, da kann ich nicht verbinden und wenn doch, dann gib bitte in diesem Untermenü irgendwas frei. Und das will man nicht jedes Mal machen, wenn man auf seinen eigenen Server zugreifen will. Deswegen ist es wichtig, dass man sich selber auch um eine TLS-Zertifizierung kümmern muss, was zum Glück aber eigentlich ganz einfach geht. Die zwei Adressen, die stehen da unten, also es gibt eben das Let's Encrypt, das ist eine Organisation, in der sich auch die großen Bespieler des Internets, sage ich es jetzt mal, mit zusammengetan haben und wo jeder sich eben ein Zertifikat anfordern kann. Das Ganze wird vereinfacht mit dem Certbot, wo man tatsächlich einfach auswählt, das ist mein Betriebssystem und das ist meine Domain. Und dann kann man das am Ende einmal durchspielen und dann hat man eine Verifizierung oder eine Zertifizierung, besser gesagt, die dann hinterlegt ist in diesem TLS-Server. Und das ist dann ein typisches Schlüsselspiel, wenn dann jemand auf eure Seite zugreift, bekommt er einen Schlüssel, er gleicht das dann mit Let's Encrypt ab und bekommt dann bestätigt, ja, das ist valide und dann ist alles gut. Ihr habt dieses kleine Schlosssymbol oben in eurem Browser und ihr könnt ganz fein damit durch die Gegend surfen. Diese Zertifikate sind im Fall von Let's Encrypt zum Beispiel, sind die 90 Tage gültig, werden aber, wenn ihr das mit dem Certbot zum Beispiel einrichtet, auch automatisch verlängert. Genau, das heißt, wir haben die Infrastruktur an der Stelle jetzt schon mal angeschaut, wie wir bis zum Server kommen. Jetzt müssen wir uns noch mal anschauen, was wir auf dem Server eigentlich machen. Und da gibt es den sogenannten LAMP-Stack. Das LAMP, das steht für Linux, Apache, MySQL und PHP. Das sind so die ursprünglichen vier Elemente, die man sagt, die man braucht, um so einen Webserver zu betreiben. Wir brauchen natürlich das Linux, das muss natürlich darunter liegen, man treibt das alles an. Und auf dem Linux haben wir zum Beispiel den Apache. Das ist dann der dynamische, wohlgemerkt Webserver, der halt die Anfragen, die an den Port kommen, entgegennimmt und sie dann entsprechend weiterleitet oder weiterverarbeitet, je nachdem, wie er konfiguriert ist. Da kommen wir dann noch dazu. Und eben das Ganze überhaupt quasi initial am Laufen hält und die entsprechenden Infrastrukturen anläuft. Eine Datenbank braucht man für alles, was nicht einfach eine index.html-Seite ist, also sobald man irgendwas dynamisch hat, sobald man irgendwo Sachen speichern möchte, also nicht im Sinne von Dateien, sondern im Sinne von Nutzereingaben oder Nutzerrechte oder Upload-Daten etc., dafür braucht man mal eine Datenbank. Das meiste, was heutzutage bei diesen Services läuft, hat im Hintergrund eine Datenbank am Laufen. Ja, und am Ende ist die Frage, wie ist denn die Anwendung eigentlich programmiert? Und das ist halt im Internet zum Beispiel PHP. Das hat sich, also wie gesagt, das ist die Grundausstattung, das kann man auch so schön sich merken, weil LAMP klingt auch nicht schlecht. Aber das hat sich auch ein bisschen gewandelt oder besser gesagt ergänzt. Also es gibt ja nicht nur den Apache, es gibt ja auch ein Nginx. Oder MySQL ist ja jetzt auch nicht mehr unbedingt so das absolute absolute Must-Go. Man könnte auch ein MariaDB nehmen, man könnte auch ein PostgreSQL nehmen etc. Und es ist auch nicht mehr jeder Website heutzutage in PHP geschrieben, da gibt es sich auch JavaScript etc. Aber einfach grundsätzlich, das sind so diese vier Ebenen, wie ihr euch vorstellen müsst, dass so ein Server läuft. Die müsst ihr meistens auch nicht selber installieren. Also wenn ihr euch zum Beispiel ein Debian installiert, wenn ihr euch ein schlankes Debian installiert, also einen schlanken Installer nimmt, dann fragt ihr euch auch zwischendurch, soll ich euch den LAMP-Stack installieren? Und dann nimmt man den einfach mit, nimmt noch SSH natürlich mit dazu. Und ja, wenn ihr das bei einer Installation mal seht, dann wisst ihr, dass ihr das auf jeden Fall braucht, wenn ihr euch einen Server betreiben wollt. So, dann können wir jetzt mal ein bisschen an die Nutzung des Servers gehen. Wir hatten ja jetzt zum Beispiel Daten auch schon gehabt, also Datenaustausch ist ein ganz großes Thema. Und dann ist halt die Frage, wie will man die Daten tauschen? Also natürlich, wenn man jetzt Nextcloud nimmt, das hat einen Client, man könnte diese, wie so eine Dropbox-App oder sowas, könnte man auf seinem Linux laufen lassen und das synchronisiert dann immer. Aber eigentlich will man ja trotzdem, auch wenn man zum Beispiel im eigenen Netzwerk ist, will man schon die Netzwerkgeschwindigkeit wirklich ausnutzen, die man da benutzt. Und das ist halt in dem Fall, haben sicher viele von euch auch schon gehört, das ist das Samba-Projekt. Das ist halt grundsätzlich für Dateifreigaben im lokalen Netzwerk gedacht. Also wenn ihr eben, ihr habt eure Filme auf eurem Server und wollt sie halt auf dem Fernseher gucken, dann habt ihr diese Samba-Freigabe auf dem Server und spielt halt über das Samba-Protokoll, beziehungsweise über das SMB-Protokoll genau genommen, die Dateien darüber und müsst nicht erst den Umweg über euren ganzen Server gehen. Das hat noch ein paar weitere Vorteile, die wir hier uns zunutze machen können. Und zwar, ich hatte es ja am Anfang einmal angedeutet, wenn wir zum Beispiel vorhaben zu virtualisieren, wenn wir sagen, ja, ich finde mein Jellyfin ganz toll, aber ich möchte das nicht auf dem reinen Server laufen haben, ich möchte noch eine Abstraktionsschicht dazwischen haben, ich möchte das in einer virtuellen Maschine laufen lassen. Ihr wollt aber trotzdem, dass es auf die Videos zugreifen kann, dann könnt ihr eben mit so einem Samba-Share der virtuellen Maschine Zugriff exklusiv auf diese Pfade geben, wo ihr denkt, dass der Zugriff stattfinden können muss. Und so könnt ihr dann eine Kommunikation zwischen der virtuellen Maschine und eurem Host machen. Oder vielleicht ihr habt sogar den Server noch auf einer separaten Maschine stehen. Manche haben ja ein paar mehr Computer zu Hause, die sie für sowas nutzen. Und dann könnt ihr euch da dann quasi euren Datenaustausch im lokalen Netzwerk damit aufbauen. Ja, und der letzte Punkt, das ist, je nachdem, wer sonst noch so mit bei euch wohnt, vielleicht auch ein wichtiger Faktor, ihr seid kompatibel zu Windows-Systemen, das heißt, eine Samba-Freigabe könnt ihr auch von einem Windows oder von einem Mac OS einfach drauf zugreifen. Wie ihr so eine Samba-Freigabe so nach unserer Prämisse, nämlich möglichst mit Bordwerkzeugen und ohne irgendeine GUI oder sowas anlegt, das sehen wir einmal hier.
Was?
Das sehen wir überall hier. Es gibt dieses Tool NetUserShare, das gehört im Prinzip zu der Samba-Suite dazu. Und das würde ich auch an dieser Stelle empfehlen, es zu benutzen. Also ihr müsst es natürlich parametrisieren. An dieser Stelle ist jetzt wieder der Hinweis, ja, Manpages oder bei Ubuntu-Users ist das ziemlich gut dokumentiert, einmal nachschauen. Und da müsst ihr ein paar Parameter angeben, wie soll der Share heißen, welchen Pfad möchte ich denn teilen und wer soll darauf zugreifen können. Das ist halt über die ACL-Parametrisierung. Also über die Access Control List, die eben auf der anderen Folie noch gezeigt wurde. Und das Tool legt euch dann so eine Datei an, wie ihr sie jetzt hier seht. Die ist eigentlich recht simpel, könnte man auch überlegen, sie händisch anzulegen. Der ACL-Teil ist ein bisschen anstrengend, weil da sind die ganzen Zugriffsrechte, ich nenne es jetzt mal kodiert hinterlegt, wer da wie schreiben darf und so. Und das bietet sich schon an, da dieses Net-User-Share-Tooling zu nehmen, dass ihr da eure Shares richtig mit anlegen könnt. Wichtig sind diese zwei Punkte, die ihr da unten seht. Das ist das Guest-OK und der Share-Name. Das Guest-OK ist halt wirklich nach dem Motto, darf jemand, der nicht angemeldet ist, sondern der einfach nur im Netzwerk bei mir unterwegs ist, auf diesen Ordner zugreifen. Und da sind wir wieder bei so einem Punkt wie, wie traue ich den Geräten, die in meinem Netz unterwegs sind. Und an dieser Stelle muss ich noch einmal zurück, weil da fällt mir gerade auf, warum es nicht funktioniert hat. Da ist nämlich noch ein Punkt da unten hinzugekommen. Das hat der eine oder andere von euch vielleicht auch schon mal gehört, das ist das sogenannte Network File System. Da stolpert man vielleicht einmal drüber, wenn man sich über Netzwerkshares Gedanken macht. Das sollte man aber tatsächlich nur benutzen, wenn man recht versiert ist. Also es hat den Vorteil, es ist schneller als Samba, vor allem wenn es auf viele kleine Dateizugriffe ankommt. Aber man muss dann davon ausgehen, dass das Netzwerk nur mit Linux-Rechnern versehen ist und man muss beachten, dass diese Nutzer auch auf allen Rechnern dann gleich sind. Also mein Nutzer auf meinem Rechner entspricht dann dem NFS-Nutzer auch auf dem anderen Rechner. Also das heißt, man braucht eine zentrale Administrierung etc. Das ist ein Rabbit Hole, da könnt ihr reinklettern, wenn ihr mal wirklich alles andere in eurem Netzwerk quasi aufgesetzt habt. Genau. Ja, dann haben wir den Share Name, das ist halt die Freigabe, das ist, oder Freigabe in diesem Fall jetzt genannt in dem Beispiel, das ist das, auf das ihr dann später auch zugreifen wollt. Die Einbindung, wenn wir jetzt dann unseren lokalen Server haben, der diesen Share aufsetzt und jetzt wollen wir einen lokalen Client haben, der zum Beispiel unsere VM wäre, läuft dann über die FS-Tab ab und das sind dann diese zwei Sachen, die ihr euch dafür anschauen müsst. Also die FS-Tab, für die, die es nicht kennen, das ist quasi die zentrale Datei in eurem Linux, wo die Anweisungen an das System hinterlegt sind, welche von euren Festplatten wohin einzuhängen ist. Und das könnt ihr eben auch mit dem Samba-Share machen. Und das führt dann eben dazu, dass ihr diese Share-Freigabe, die auf einem anderen Rechner ist, auf eurem lokalen Pfad wie einen ganz normalen Pfad als Zugriff habt. Wir haben hier an dieser Stelle in grün markiert, das sind nochmal ein paar extra Mount-Parameter, da ist halt der NetDev-Parameter eigentlich wichtig, das sagt halt dem System, dass für diesen Punkt Netzwerk benötigt wird. Das heißt also, er schaut überhaupt erstmal und schedult sich das so zurecht, dass er an diesem Punkt erst kommt, wenn das Netzwerk auch wirklich steht. Und ansonsten könnte man dann zum Beispiel noch ein No-Fail dran machen oder sowas, das würde dann bedeuten, dass er das dann sozusagen zur Kenntnis nimmt, dass er das jetzt gerade nicht mounten kann und der würde halt das dann auch nicht mehr weiter versuchen, würde aber auch keinen Fehler geben. Also da ist jetzt wieder der Verweis auf die Dokumentation, das müsstet ihr euch so anlegen, wie es bei euch reinpasst. Gut, das heißt, wir haben jetzt schon mal eingebunden, wir haben jetzt unsere Dateien und können auf alles zugreifen, so wie wir das gerne hätten und müssen natürlich vorher noch sicherstellen, dass das auch wirklich nur so passiert, wie es gedacht ist. Also wir sind jetzt hier wieder an einem Punkt. Wir müssen sicherstellen, dass tatsächlich auch, warum auch immer jemand auf unserem Rechner auch drauf ist, vielleicht ist es ja nicht nur ein reiner Server, vielleicht sind da noch Nutzer drauf, es sollte niemand die Credentials einsehen können, also eben das, was ihr braucht, um euch auf eurem Samba-Server einzuloggen. Und das machen wir in diesem Fall mit dem ChangeMod oder CHMod. Und diese SMD-Credentials-Datei, die wir dazu anlegen mit unseren Credentials, die wird dann eben so abgesichert, dass zumindest innerhalb des Linux-Rechte-Systems nur der Nutzer darauf zugreifen kann, der diese Datei auch angelegt hat. Und ja, im Zweifel ist das dann eben der Root. So. Nächsten Schritt schauen wir uns dann mal den Webserver dazu an. Jetzt haben wir die Dateien, jetzt wollen wir das Ganze auch irgendwie mit dem Internet ein bisschen verbinden. Der Apache an sich, das ist halt einfach der Webserver, der halt aber ein paar praktische Module hat. Eins von diesen Modulen ist zum Beispiel das DAV-Modul, dass ihr eben WebDAV benutzen könnt, was ich eben gesagt hatte, dass ihr zum Beispiel Kalender synchronisieren könnt oder eure Adressbücher. Das ist ein Modul, das wird halt auch von dem Apache mit gehandelt und wird dann weitergeleitet zu eurer Instanz, die das weiter benutzt. In meinem Beispiel jetzt immer erwähnt die Nextcloud. Wir haben halt an dieser Stelle auch wieder den Punkt Virtual Hosting und Proxy Weiterleitung. Das Virtual Hosting, das übernimmt eben, dass man dem Apache sagen kann, auf welche Ports soll es zugreifen und welche Ports soll es wie behandeln. Das schauen wir uns gleich nochmal in zwei sehr übersichtlichen Beispielen an. Und genau, wir haben halt, das müssen wir uns an dieser Stelle mal merken, das ist auch so ein Punkt, wo man, glaube ich, als Einsteiger gerne mal drüber stolpert. Wir haben halt zwei Punkte, wo wir diese Konfigurationsdateien eben, was soll der Apache mit welchem Port machen, quasi hinterlegen können. Und das ist einmal Sites Available und Sites Enabled. Und der Apache hat quasi die Teile aktiv, die in Sites Enabled liegen, aber hinterlegen tut ihr sie eigentlich im Sites Available. Das ist dann halt mal wieder so eine Workflow-Frage, weil vielleicht habt ihr ja mehrere Konfigurationen, wollt sie aber nicht alle benutzen und deswegen ist eigentlich das normale Vorgehen, dass ihr die alle in Sites Available habt und dann ein Softlink anlegt, sodass eben der Link in Sites Enabled steht und auf die Datei in Sites Available zeigt und dann greift Apache darauf entsprechend zu. Ja, ich sagte, schön einfach, so sieht eine Beispielkonfigurationsdatei für einen Nextcloud aus. Wir sehen oben, das ist der Virtual Host und wir sehen die 443. Das heißt, das ist jetzt das, was unser Apache macht. Er guckt auf Port 443 und handelt da den Traffic. Und wir haben halt ein paar sehr interessante Punkte, die wir hier sehen, wo ich einmal ganz kurz drüber fliege. Also wir haben zum Beispiel den Proxy Request. Der ist jetzt an dieser Stelle off und der sollte eigentlich auch... Ist das so? Der ist eigentlich auch immer off, sollte in unseren Fällen off bleiben, weil was der macht, ist, man könnte über einen Proxy noch einen anderen Rechner im Netzwerk hängen haben, auf den dann über unseren Apache-Server zugegriffen werden kann. Dann würde der Apache halt den Verkehr einfach weiterleiten. Und das würde aber eben auch bedeuten, dass ihr diesen Server, der dann die Endstation ist, auch entsprechend absichern müsst. Ja, ich denke mal, so ein Servername und Server-Alias, das ist selbsterklärend, genauso wie das SSL-Certificate. Das, was ihr jetzt hier seht, das sind die Dateien, die ihr bekommt, wenn ihr den Certbot zum Beispiel benutzt habt. Dann sagt ihr dem Apache eben für die Authentifizierung, für das HTTPS, hier, guck danach, damit kannst du dich gegenüber dem Browser identifizieren. Und genau, das wird halt hier in diesem Fall alles von dem Apache gehandelt. Was wir da drunter haben, das ist für das Nextcloud die Pfadangabe. Das heißt, wir sagen jetzt hier dem Apache zum Beispiel, das Nextcloud, das liegt übrigens auf demselben Rechner, wie du liegst, und zwar in var.www.html. Und dann haben wir hier eine Konfiguration, wie sie jetzt zum Beispiel bei der Installation von Nextcloud selber, also wenn ihr quasi das Tutorial durchgeht und sagt, ich möchte Nextcloud Schritt bei Schritt installieren, dann bekommt ihr so eine Art Konfiguration, wo Nextcloud euch schon sagt oder in der Doku vermerkt, das sind die Parameter, denen ihr den Apache mitgeben müsst. Eben zum Beispiel, dass wir ein DAF-Modul haben oder dass eben das Environment für eben den Nextcloud in war.www.html Nextcloud liegt. Und ja, an dieser Stelle wäre es dann so, wenn ihr auf diesen Port zugreift, wird die TLS-Kette in Gang gesetzt und am Ende wird dann die Nextcloud-Instanz ausgeführt. Wenn ihr das Ganze virtualisieren wollt, dann wird es ein bisschen vermeintlich weniger kompliziert. Wir haben jetzt hier den Fall, wir haben eine virtuelle Maschine oder einen Container, kommen wir auch noch gleich zu laufen. Und was wir machen ist an dieser Stelle, wir leiten den Verkehr, der an diesen Port geht und der zu unserer Beispielseite gehen möchte, an unseren Local Host weiter. Also wir bleiben in der Maschine und sagen einfach hier, geh auf Port 3080. Und auf 3080 haben wir dann zum Beispiel unsere virtuelle Maschine oder unseren Docker-Container liegen. Und die wichtige Sache an dieser Stelle ist halt das Proxy Pass und das Proxy Pass Reverse. Das ist nicht die Art von Proxy, die ich eben erwähnt habe, sondern das ist eine intransparente Weiterleitung. Also das heißt, nach außen tritt der Apache als Endhaltestelle auf, macht das ganze TLS-Handling und so weiter weiterhin, hat dann aber intern eine HTTP-Verbindung unverschlüsselt zu der virtuellen Maschine. Und das heißt also, das Handling ist weiterhin ausgelagert und ihr müsst dann aber entsprechend in eurer virtuellen Maschine nochmal einen Apache zum Beispiel laufen haben, der diese Anfrage dann wieder entgegennimmt. Oder ihr habt einen Docker-Container, der würde das dann höchstwahrscheinlich in irgendeiner Instanz auch konfiguriert haben, dass das von alleine passiert. Ja, bei Docker-Container sind wir auch hier direkt nochmal bei Virtualisierung. Also wie gesagt, das ist etwas, das muss man am Anfang nicht unbedingt haben, muss man eigentlich später auch nicht unbedingt haben, aber vielleicht will man es haben. Zum Beispiel, weil man eben viele Sachen ausprobieren möchte. Man möchte Dienste hinzuschalten oder abschalten. Man möchte gucken, was macht dieser Dienst, bringt mir dieser Dienst etwas. Und dann ist man halt beim Punkt, wo man sagt, ja, ich möchte das Ganze virtualisiert haben. Ich möchte, dass das Programm, das ich jetzt hier ausprobiere, unabhängig von dem Rest meiner Maschine laufen, dass wenn da etwas schief geht, nicht mein ganzer Server kaputt ist oder wenn eine Sicherheitslücke ist, dass das irgendwie ausbricht. Und genau, das ist an dieser Stelle. Und da sind wir auch wieder an dem Punkt, wo ich gesagt habe, wenn ihr einen Samba-Share zum Beispiel habt, dann könnt ihr den damit einbinden. Oder wenn ihr mal ein bisschen experimentell drauf seid, dann nehmt ihr 9PFS. Das ist im Prinzip, das steht oder das beschreibt ein Virtual File System Device. Das könnt ihr der Maschine mit übergeben und habt dann quasi euer Verzeichnis, das ihr teilen möchtet, als reguläres Verzeichnis auch wieder da drin und müsst nicht diesen Umweg über, ja, ich mounte jetzt einen Samba-Share da reingehen. Genau, zur Container-Virtualisierung kommen wir gleich nochmal. Ansonsten, das ist halt auch nochmal ein interessanter Punkt und das schauen wir uns auch jetzt direkt nochmal an. Wir wollen bei einer virtuellen Maschine halt auch die Möglichkeit im Zweifel nutzen, dass wir Ressourcen gezielt zuweisen können. Dass eine Maschine eben nicht oder dass ein Dienst eben nicht unser ganzes System lahmlegen kann, sondern wir geben ihm nur ein oder zwei Prozessorkerne und vielleicht nur ein Gigabyte RAM oder so. und können es damit dann halt nochmal etwas feingranularer bestimmen, wie wir eigentlich unsere Hardware genau einteilen wollen. So, wenn man das jetzt virtualisieren möchte, dann hat man verschiedene Möglichkeiten. Man könnte jetzt wirklich den Weg gehen und sagen, ja, ich werfe jetzt ein QEMU an, und also QEMU ist die ist der Virtualisierungsdienst, den wir an dieser Stelle benutzen können, und installiere mir über QEMU in der Konsole eine virtuelle Maschine, die ich dann später einlaufen will. Ich zeige jetzt einmal kurz die Befehlskette, die man braucht, um seine virtuelle Maschine zu starten. Und deswegen hier vielleicht einfach so der Tipp, benutzt, also wenn ihr einen GNOME zum Beispiel habt, da habt ihr GNOME Boxes, das ist eine Virtualisierung, die in GNOME eingebaut ist, da könnt ihr dann einfach klicken, ja, ich möchte bitte ein Debian haben, und das installiert euch ein Debian. Da habt ihr dann am Ende ein Image, das, oder WirtManager ist auch nochmal ein Beispiel. Da bekommt ihr am Ende ein Image, wie jetzt hier das in dem HDA zum Beispiel, das GuestOS-Image. Das könnt ihr euch relativ einfach mit eben einem von diesen Helferprogrammen anlegen, und dann könnt ihr es aber später mit diesem QEMU starten. Warum wollt ihr das jetzt so aufwendig haben? Weil ihr es automatisieren könnt. Ihr könnt das dann bei euch in eine Startroutine zum Beispiel bei SystemD mit reingeben und sagt einfach bei meinem Systemstart, bitte starte mir meine virtuelle Maschine, und dann macht sie das halt mit diesem Pfad. Nur wie gesagt, das aufwendige Einrichten müsst ihr nicht unbedingt mit übernehmen. An dieser Stelle vielleicht einmal nur kurz rüber, wir können im Zweifel später nochmal drauf zurückkommen. Wichtig ist darum, dass Enable KVM, dass ihr die Hardware-Unterstützung habt, sonst ist der Prozessor die ganze Zeit mit Virtualisierung beschäftigt. Und da unten die CPU-Zeile, da könnt ihr zum Beispiel sagen, ja, 2 Prozessorkerne und 4 GB RAM. Und darunter regeln wir eben diese Portfreigaben, von denen ich gerade gesprochen habe, dass wenn ihr dann euren Proxy habt, dass ihr dann da entsprechend weiterleitet. Genau. Bei der Container-Virtualisierung ist es so, das ist schön einfach. Also es gibt einen Haufen Tutorials, die man sich im Internet dazu anschauen kann. Man installiert sich seinen Docker im System, das heißt, das ist ja auch bei den meisten Distributionen mit dabei, und dann sagt man einfach, ja, installiere mir vom Docker-Hub dies, das und jenes. Ich persönlich habe da immer ein bisschen Bauchschmerzen mit. Also weil man installiert halt einen Container, der auf seinem eigenen System immer noch läuft. Es ist nicht wirklich virtualisiert, wie im Sinne von einer virtuellen Maschine, dass wir einen ganzen Computer emulieren, sondern es ist so, dass wir uns den Kernel teilen. Das heißt, Sachen, die bei euch im Docker-Container laufen, laufen auf eurer Host-Maschine. Die Trennung folgt in diesem Fall über C-Groups und Namespaces. Das heißt also, der Kernel von eurem Linux wird darauf angewiesen, den Docker-Container so und so zu handeln. Und wenn ihr da so euch ein bisschen reindenkt, dann könnt ihr euch auch vorstellen, okay, in dem Moment, wo ich da an dieser Stelle irgendwann eine Sicherheitslücke habe, könnte das in das ganze System ausbrechen. Der Hauptpunkt an dieser Stelle, wo man da ansetzen muss, sind eben die Systembibliotheken. Also viele Docker-Container, eben weil sie auch auf beliebig konfigurierten Maschinen laufen sollen, bringen sehr viele Systembibliotheken mit, die ihr sonst vielleicht auch schon selber am Lauf habt, nur vielleicht in einer anderen Version, oder auch ein gutes Beispiel, es kommt eine Datenbank mit oder so. Die ist aber in ihrem Aktualitätsgrad davon abhängig, was der Container-Maintainer euch mitgibt. Und wenn der sich nicht darum kümmert, dass da die Sicherheitslücke im PHP, das da dabei ist oder so, geschlossen wird, dann rennt ihr mit dem Container mit der Sicherheitslücke rum. Und das muss man halt bedenken, trotz all dem, dass man eben so einen Container schon einfach machen kann oder vielleicht nochmal testen kann, dass man sich da ein Sicherheitsrisiko ins Haus holt. Bei uns so im Kollegenkreis ist dann häufig gerne die Variante, ja, man installiert sich eine virtuelle Maschine und darauf packt man dann alle Container, wenn man da schnell was ausprobieren möchte oder so. Das kann man machen, wie man will, aber man sollte sich ja dessen bewusst sein, dass da ein paar Risiken mit dabei involviert sind. Gut, das wäre so der Rundumschlag auf die Software. Ein Teil, der, finde ich, aber sonst auch immer viel zu wenig kommt, das ist die Frage mit der Hardware. Das ist jetzt bei uns bei Pingotronics im Keller unser Servercluster. Da denkt man immer gerne dran, wenn man sich vorstellt, okay, ich baue mir jetzt einen Server, dann setzt man sich so ein Teil rein. Aber das, also mal davon abgesehen, dass es laut ist ohne Ende, die Dinger fressen halt auch Strom. Und deswegen ist natürlich die Frage, was nimmt man sich für eine Hardware, wenn man sich so einen Server aufbauen möchte. Und ja, grundsätzlich eigentlich fast egal, weil ne, Linux hat den Ruf, auch auf einer Kartoffel zu laufen. Das heißt, das, was ihr eigentlich braucht, ist eine Netzwerkschnittstelle, die einen Linux-Treiber hat oder die von Linux unterstützt wird. Und natürlich, ihr seht hier den Punkt, am besten ist es, wenn ihr halt etwas nehmt, was ihr schon habt. Die Hardware ist in der Regel erstmal die beste, vor allem, wenn ihr erstmal anfangen wollt, ein bisschen den Fuß ins Wasser stecken und gucken wollt, was ist denn eigentlich möglich. Was ihr aber für den Dauerbetrieb beachten muss, ist leider nicht alle Hardware eignet sich dann doch für den Dauerbetrieb, weil ein sehr gutes Beispiel sind eben so normale Desktop-Rechner. Die sind nicht auf Stromspann optimiert und dann braucht so ein auch modernes System im Leerlauf gerne mal 60 Watt. Und wenn ihr das wirklich das ganze Jahr über 24 Stunden am Tag laufen habt, kommt am Ende doch eine ordentliche Stromrechnung zusammen. Ein anderer Punkt ist 32-Bit x86-Hardware. Also so, wir sind eigentlich da schon bei 20 Jahre alter Hardware oder sowas. Die will man eigentlich auch nicht mehr benutzen, weil heutzutage wird eigentlich gerade in dem Bereich fast ausschließlich auf 64-Bit entwickelt und getestet. Und das ist halt der wichtige Punkt. Ihr wisst am Ende vielleicht nicht, was ihr euch für Probleme reinholt, weil die Fälle einfach nicht mehr abgedeckt sind, weil da kein Support mehr da ist. Also das sollte dann an dieser Stelle schon halbwegs aktuelle Hardware sein. Der Punkt ist dann natürlich, oder das ist auch so der Fall, den ich sehr häufig mitkriege, dass man halt einen Laptop benutzt, den man nicht mehr braucht und da sein Server drauf laufen lässt. Laptop-Hardware ist in der Regel optimiert, dass wenig Strom verbraucht wird. So ein Laptop im Idle braucht vielleicht dann nur 7 Watt oder so. Und dann könnt ihr euch den einfach hinstellen. Wenn es kein MacBook ist, habt ihr vielleicht sogar noch eine Ethernet-Buchse. Und ja, dann steht das halt bei euch irgendwo unterm Router oder sowas. Ein paar Sachen, die man sich vorher vielleicht überlegen sollte oder mal rausfinden sollte, ist, ob man zum Beispiel so einen HDMI-Dongle braucht. Das bedeutet halt, also ich habe zum Beispiel einen Laptop, den kann man nicht starten, solange er geschlossen ist und kein Bildschirm angeschlossen ist. Der weigert sich dann zu starten. Und da gibt es dann im Internet so HDMI-Dongles, die steckt man einfach rein, die machen nichts weiter, als dem Rechner vorzugaukeln, dass Bildschirm angesteckt wurde und dann startet der Laptop wieder. Ein anderer Punkt ist ein Festplatten-Caddy, wenn man einen etwas älteren Laptop hat mit einem noch CD- oder Blu-ray-Laufwerk. Das kann man austauschen, da kann man dann so ein Festplatten-Caddy reinschieben und in diesen Festplatten-Caddy kann man zum Beispiel noch eine Festplatte eben reinstecken. Und dann hätte man noch eine zweite zusätzliche Festplatte zum Beispiel dabei. Ist auch so ein Kostenpunkt 16, 20 Euro oder sowas, je nachdem. Das kann man überlegen, sich mal zu investieren, dann hat man gleich in seinem Laptop nochmal eine gute Speichererweiterung. Und was auch immer eine gute Möglichkeit ist, wenn es unterstützt wird, das muss man vorher entweder beim Laptop-Hersteller fragen oder einfach ausprobieren, ist den Slot für die WLAN-Karte zu benutzen. Das ist meistens ein Mini-PCI-Express oder ein M2-Anschluss, aber da ist dann die sind dann auf PCI-Express verdrahtet. Und das heißt, man kann kleine Adapterkärtchen, wenn man Glück hat und der Hersteller es nicht blockiert, da reinbauen. Und das bedeutet, dann kann man zum Beispiel zusätzliche SATA-Anschlüsse an dieser Stelle rausholen. Das sind dann halt so Fälle, wenn man am Ende sagt, ja gut, eine Festplatte reicht mir nicht. Ich will jetzt da hier wirklich meine 4x4 Terabyte im RAID 0 dranhängen. Dann fängt man vielleicht doch nochmal an, sowas zu machen und kauft sich am Ende wahrscheinlich trotzdem nochmal Hardware. Aber an dieser Stelle hat man Möglichkeiten. Genau. Das große Thema ist halt eben die Energie, die wir an dieser Stelle haben. Ich habe da vorne jetzt einfach mal an das Jahr 2023 angepasst die Zahl hingestellt, was euch ein Watt Verbrauch im Jahr kostet. Da sind wir bei 4 Euro. Das heißt also, um jetzt auf den Desktop-Rechner nochmal zurückzukommen, da seid ihr dann halt schon bei 20 plus Euro allein an Stromkosten im Jahr, wenn ihr den dafür benutzt und nicht ein etwas sparsameres Modell. Was ihr bei der Hardware ansonsten auch beachten müsst, und das ist eben der Punkt bei den Desktop-Prozessoren, die CPUs sind in der Regel nicht das Problem, außer ihr habt einen älteren Intel. Die sind dann wegen Produktpolitik nicht in der Lage runterzutakten. Die takten dann die ganze Zeit mit ihrem Maximaltakt, verbrauchen maximalen Strom. Haben die meisten modernen Prozessoren aber nicht mehr. Das Problem ist an dieser Stelle wirklich das Mainboard. Das frisst unglaublich viel. Das ist der Chipsatz, der da drauf ist. Das sind in der Regel die Spannungswandler. Die Sachen sind nicht darauf ausgelegt, im Dauerbetrieb zu laufen, was den Stromverbrauch angeht. Das andere sind eben so Features. Das gilt jetzt sowohl für Desktop-Rechner als eben auch für Laptops. Alles rausholen, was ihr nicht braucht. Ein WLAN solltet ihr in eurem Server nicht brauchen müssen. Das heißt, nehmt die Karte raus. Die verbraucht nämlich auch ein paar Watt, wenn sie drin ist. Andere Zusatzkarten, eine Bluetooth-Karte, was auch immer, wenn die noch eingebaut ist. Ihr spart auf dem langen Weg da einiges, wenn ihr das rausnehmt. Und natürlich auch, außer ihr braucht es, weil ihr irgendwelche Dekodierung oder was auch immer macht. Sonst nehmt auch die Grafikkarte raus, falls eine drin ist und nehmt die integrierte. Oder wenn ihr keine habt, gibt es auch Systeme, die das headless machen können. Also das heißt, die brauchen keine Grafikkarte, um zu starten. Die sind aber eher selten. Also seid ihr dann wahrscheinlich auf eine iGPU angewiesen. Und ja, SSDs anstelle von HDDs benutzen, sollte auch klar sein, wo keine rotierende Platte die ganze Zeit laufen muss, spart man auf Dauer natürlich auch Strom. Und solche Sachen wie Gigabit sollte ausreichend sein, nur weil man jetzt einen Server hat, heißt es nicht, dass man 10 Gigabit braucht, um schnell mit der Welt verbunden zu sein. Ein Gigabit reicht vollkommen aus, wenn ihr da keine speziellen Anforderungen habt. Und vielleicht am wichtigsten, wenn ihr einen Desktop-Rechner habt, ist tatsächlich das Netzteil ausreichend klein zu wählen. Wenn ihr euch mal so eine Effizienzkurve anschaut, dann ist, wenn ihr da ein 1000-Watt-Netzteil reinpackt und das nur mit 30 Watt oder sowas läuft, ist das verdammt ineffizient. Also da wollt ihr gucken, schaut euch das Netzteil an, ob es Tests dazu gibt, wenn ihr das verbaut. Wie sieht da die Kurve aus und seht eigentlich zu, dass ihr das Netzteil so klein dimensioniert, wie man das dann an der Stelle vertreten kann, damit es halt in einem Optimum von der Auslastung her läuft. Auf der Softwareseite, um Energieverbrauch zu beeinflussen, sollte eigentlich klar sein, man sollte nicht zu viel installieren. Wenn da 1000 Dienste drauf rumrödeln, die keiner braucht, die Strom verbrauchen, hat keiner was gewonnen. Deswegen bietet es sich theoretisch auch an, tatsächlich, wenn ihr ein Debian zum Beispiel nehmt, mit der minimalstmöglichen Installation zu starten und dann alles nachzuinstallieren, was ihr dann tatsächlich braucht, während ihr da euren Weg geht. Zur Analyse, ein praktisches Tool ist hier genannt, das ist PowerTop. Wer es noch nicht kennt, das ist vor allem für Intel-Prozessoren in Laptops eigentlich ganz gut, aber man kann es grundsätzlich für alles benutzen. Wenn ihr das aufruft, dann zeigt euch das an, womit der Prozessor eigentlich genau beschäftigt ist. Also wie oft wird er aufgeweckt, wie oft ist er, vor allem das ist sehr wichtig, in welchen C-States, also in welchen Energiesparzuständen ist er. Weil da könnt ihr dann nämlich sehen, wenn er nie in die tieferen C-States kommt, dann beschäftigt ihn die ganze Zeit irgendwas. Das ist dann sowohl wieder interessant aus dem Sicherheitsaspekt, um zu überprüfen, bin ich noch Herr meines Servers, als eben auch zu gucken, habe ich irgendwo Hardware, die ihn die ganze Zeit aufweckt. Und das kann man an dieser Stelle dann einmal nachschauen und nimmt dann auch aus dem Programm selber Stromsparempfehlungen mit. Das sagt einem dann in einem Tab weiter rechts, was man machen könnte, um den Stromverbrauch eventuell zu reduzieren. Das Ganze lässt sich auch automatisieren, indem man einen Autotune ausführt und dann macht PowerTop einfach das, was es dir empfehlen würde und spart ein bisschen das System zusammen. Auf der BIOS-Ebene, jemand, der sich ein bisschen damit auseinandersetzt, weiß es vielleicht auch schon, man sollte halt gucken, dass der Prozessor nicht zu hoch taktet. Die Prozessoren, die haben Sweet Spot, das ist in der Regel der, der heutzutage angegeben ist, wenn man den Prozessor kauft. Und ist halt an der Stelle zu empfehlen, solche Sachen auszumachen, also Turbo Boost oder sowas, dass man nur auf der Frequenz dafür haben will. Hardware deaktivieren kann funktionieren, muss aber nicht. Es ist nicht unbedingt dokumentiert, was passiert, wenn man im BIOS das WLAN ausschaltet. Es kann sein, dass es dann aus ist. Es kann aber auch sein, dass es die ganze Zeit an ist, nur nicht mehr dem System vorgestellt wird und die ganze Zeit dann darum eiert und mehr Strom verbraucht, als wenn ihr es tatsächlich haben benutzen würdet. Deswegen seht zu, dass ihr das irgendwie verifizieren und nachmessen könnt. Ansonsten an dieser Stelle sind zwei QR-Codes. Das ist eine sehr, sehr umfassende Diskussion im Hardware-Lux-Forum, die ich empfehlen kann. Da wird eben über genau diese Thematik diskutiert und da sind über die Jahre sehr viele Einträge gekommen. Und ja, ein Google Docs Spreadsheet ist aber auch rumgekommen, wo man das Ganze dann entsprechend sehen kann. Ich muss ein bisschen voranmachen, weil ein wichtiger Punkt ist noch die Frage nach dem Raspberry Pi. Das ist ja für viele gerne mal so der Anfangspunkt. Funktioniert dafür eigentlich auch ziemlich gut, also wenn man einen bekommen kann heutzutage. Ne? Das ist ja auch ein ganz anderes Thema. Darum ist das auch ein Pi 1, ne? Was anderes habe ich gerade nicht. Der Punkt beim Pi ist, und das werden wir gleich sehen, warum, der hat keine Verschlüsselungseinheiten. Deswegen können wir den für einen Server an sich nicht so gut benutzen. Ich werde das gleich nochmal zeigen. Das ist jetzt eigentlich der Hauptgrund. Es gibt noch andere Gründe. Pi ist halt dafür auch nicht unbedingt ausgelegt, die ganze Zeit als Server zu arbeiten. Aber wenn ihr damit anfangen wollt und ein bisschen testen wollt, ist das auch vollkommen in Ordnung. Und ein Hauptgrund, warum ihr eigentlich den Pi und viele andere auch nicht benutzen solltet, ist, es ist ein Vendor-Kernel. Die Hersteller geben die Quellen dafür nicht frei. Ihr seid eigentlich von dem Hersteller abhängig, dass ihr von dem den Linux-Kernel bekommt. Und das führt halt dazu, dass es sein kann, dass ihr noch mit einem 5 Jahre alten Linux-Kernel inklusive aller Sicherheitslücken etc. unterwegs seid. Und gerade wenn man im Internet ist, sollte man sowas nicht haben. So, wir hatten jetzt das einmal alles zusammengefasst, wenn wir eigene Hardware haben. Das ist dann einfach der Kostenvergleich. Das ist einfach einmal eine überschlägige Rechnung, die auch jeder von euch an dieser Stelle machen kann und das ist eigentlich auch der Sinn der Folie, überlegt euch, wenn ihr sagt, ihr macht das wegen der Kosten, lohnt sich das wirklich? Wenn ihr jetzt sagt, ihr habt eine 20-köpfige Familie, die das benutzt, dann könnte sich das durchaus schneller lohnen, aber ihr müsst halt auch immer euren Aufwand mit berücksichtigen, den ihr an dieser Stelle habt. Ja, zum Thema Verschlüsselungseinheiten, was ich gerade meinte mit dem Pi. Wir haben TLS, wir haben eine verschlüsselte Verbindung im Internet, das Samba ist eigentlich auch verschlüsselt. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie schnell so ein Prozessor mit Verschlüsselung arbeitet, das habe ich hier mal gemacht mit dem, was so bei uns im Büro und bei mir zu Hause rumfliegt, mit verschiedenen Prozessoren, dann sieht man einen riesengroßen Unterschied zwischen, wir sehen sie da unten in der Ecke ganz klein, zwei Pis und einem Celeron, der dummerweise mein eigener Server ist, weil ich das vorher nicht wusste, und den anderen Prozessoren, die diese Verschlüsselungseinheiten haben. Und ich zoome hier einfach nochmal rein. Das heißt, ihr habt an dieser Stelle halt tatsächlich einen Bottleneck. Also wenn ihr ein Backup darüber macht oder einfach mehrere Zugriffe gleichzeitig habt, dann geht euch das in die Knie und vor lauter Entschlüsseln und Verschlüsseln kommt der Prozessor dann zu nichts mehr. Und der Punkt ist halt dann, der hat ja nicht nur dann das Verschlüsseln zu tun, das passiert nicht in Hardware, das muss der Prozessor übernehmen. Er kommt dann, wie gesagt, wirklich zu nichts mehr, weil das System ist im Prinzip lahm und ihr müsst dann warten, bis die Verbindung irgendwann vorbei ist. So. An dieser Stelle ist jetzt dann nochmal ganz kurz der Ausblick, was wir hatten. Und eigentlich kann ich da nur wärmstens auf den Vortrag von Hetzner verweisen, der hier vor mir gelaufen ist. Die Frage, was macht ihr eigentlich, damit ihr nachts ruhig schlafen könnt? Sollte euer Server mal geklaut werden oder was auch immer los sein? Und die kurze Antwort ist an dieser Stelle einfach: verschlüsselt eure Festplatten. Das ist ein komplettes eigenes Thema, aber sich mal ein bisschen Lux anzuschauen, kann an dieser Stelle definitiv nicht schaden. Genau, dann war das alles ein bisschen ausführlicher, als ich es eigentlich geplant hatte, aber ich habe hier einfach nochmal kurz eine Checkliste zusammengetragen. Ich denke mal, die Folien können später irgendwie auch wieder bereitgestellt werden und ansonsten bin ich noch ein paar Minuten hier, wenn ihr was fragen wollt oder vielleicht auch jetzt nochmal. Oder auch gerne anmerken, also wir können ja heute nur dazulernen.
Dann danke erstmal und dann würde ich jetzt zur kurzen Fragerunde kommen. Gibt es Fragen?
Das passt vielleicht nicht so ganz jetzt zu dem Thema, also nicht direkt, aber ich hatte mal eine Frage zur Hardware und zwar hatte ich überlegt, mir einen Router selber zu bauen und wegen dem Stromverbrauchthema habe ich natürlich auch überlegt, da ein Board mit ARM zu nehmen. Der soll auch über eine OpenVPN-Verbindung, sag ich mal so, ja schon wünschenswert ein Gigabit drücken. ich weiß, dass das nicht so einfach ist, gerade mit ARM, also von der Performance her. Kannst du da irgendwas empfehlen?
Oh, jetzt tatsächlich auf dem Stehgreif nicht. Wir haben was da, also von der Firma aus, so Router oder sowas, das ist halt, wo die Kollegen mit unterwegs sind. Ich kann es dir gerade nicht nennen, es gibt aber, also ich würde mal sagen, es ist im Kommen. Wart noch mal ein, zwei Jahre, dann gibt es auch so für den normalen Menschen so eine Hardware vielleicht als Evaluationsboard zu kaufen. Ansonsten, ja, muss man, glaube ich, erstmal abwarten, bis man das dann so hat. Weil dann sind wir wieder beim Punkt ARM, wo kommt der Kernel her? Da brauchst du dann wieder so einen Prozessor und das ist momentan alles im Business-to-Business-Bereich. Aber vielleicht schwappt es auch irgendwann mal in die weiteren Flächen raus.
Weitere Fragen?
Hast du Erfahrung mit der Nextcloud-Pflege? Also im Prinzip, ich habe jetzt in ein paar Gesprächen hier mal mitbekommen, dass die persönlichen Erfahrungen mit Nextcloud-Upgrades immer so für die, also immer zu Schwierigkeiten führen. Dass plötzlich beim nächsten Release das nicht funktioniert, mal das nicht. Also ein bisschen Pain in the Ass.
was ich persönlich, hatte tatsächlich bisher noch keine Probleme. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich ja tatsächlich den langen Weg gegangen bin. Ich habe keinen Container installiert, ich habe es auch nicht mit einer Virtualisierung gemacht, sondern ich bin die Installationsschritte durchgegangen, wie es auf der Nextcloud-Seite steht, und habe es auf meinem System direkt installiert. Und wenn ich jetzt ein Update bekomme von Nextcloud, dann habe ich in meinem Admin-Interface Update, ich muss auf meinem Linux gar nichts machen, ich klicke auf den Update-Button und das läuft durch. Was manchmal sein kann, ist, dass eins von den Plugins nicht funktioniert. Und da sind vielleicht auch dann die Probleme, weil die Plugins müssen halt dann auch mit der Nextcloud-Entwicklung Schritt halten. Das ist auch wieder alles Open Source. Und wenn der Maintainer da vielleicht noch nicht hinten dran ist, kann das auf die Bretter gehen. Da sollte man vielleicht vor einem Update schauen, ob es funktioniert. Und wenn nicht, sollte man halt gucken, wie man da drum rumkommt, ob man auf das Plugin erstmal verzichten kann oder ob man es für sich rechtfertigen kann, erstmal nicht mit der neuesten Version von Nextcloud unterwegs zu sein.
Zum Thema, höre mich, ja, höre mich. Zum Thema Nextcloud kann ich das Projekt Nextcloud Pi empfehlen. Das ist quasi ein, ja, eigentlich gedacht für einen Raspberry Pi, um da das quasi rauf zu machen. Aber mittlerweile gibt es auch als ISO-Image, also sprich, man kann das mittlerweile auch virtualisieren. Und da ist Updates, das RPP, alles super integriert. Also kann ich nur empfehlen, einfach mal anzuschauen. Ja. Nextcloud Pi.
Nextcloud Pi, das stimmt, da kann ich auch zustimmen. Man muss bei solchen Dingern aber halt wieder bedenken, da sind wir wieder beim Thema Plugins. Sind da die Plugins drin, die ich brauche, oder habe ich eine Möglichkeit, weitere Plugins in dieses Image mit zu integrieren? Da muss man vorher mal ein bisschen gucken, aber da sind wir wieder beim Punkt. Spielen, ausprobieren. Wenn ihr das alles virtuell versioniert habt, dann kommt ihr auch mal wieder auf den Stand zurück, der funktionieren sollte.
Gut, dann würde ich sagen, weitere Fragen machen wir dann hier vorne. Ansonsten würde ich sagen, danke nochmal für den Vortrag.
Danke fürs Interesse.
Einen schönen Abend noch.
Genau, gute Heimfahrt.